Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Deswegen möchte ich jedem, der aus der DDR hier übersiedelt, dringend raten, behalten Sie Ihr Auto, bekennen Sie sich dazu. 1.500 Mark, dafür kriegen Sie hier ja keinerlei Kleinwagen. Der billigste Kleinwagen hier kostet etwa 10.000 Mark. Und glauben Sie mir, der Trabant hält länger. Leider Gottes muss man häufig hören, dass Übersiedler aus der DDR nicht schnell genug ihren Trabi oder Wartburg wegkriegen können. Das sollten Sie nicht tun. Sie sollten sich zu Ihrem Fahrzeug bekennen.
Ja, Sie hören den Sonntagsspaziergang und Sie haben unschwer erkannt, das ist sozusagen ein historischer O-Ton gewesen aus der Zeit vor 89. Außerdem gab es die Mark noch. Ja, und es gab den Trabant und er befuhr die Straßen der DDR. Darüber wollen wir heute reden. Ich frage schon mal an dieser Stelle, ob mein Gesprächspartner, ohne den wir gar nicht reden könnten über den Trabi, ob er in Berlin, in unserem Funkhaus Berlin, uns zuhört. Sören Marotz.
Ja, hallo, schönen guten Tag, schon schöne Grüße nach Köln.
Womit sind Sie denn gekommen? Haben Sie vielleicht selber noch einen Trabi?
Nee, ich habe keinen Trabi mehr. Ich hatte mal einen, aber ich bin heute mit meinem Motorroller gekommen, so ein schöner 125er Honda-Roller, der schnurrt wie ein Kätzchen.
Ist aber kein Zweitakt mehr.
Nein,
ne?
Nein.
Hätten Sie wenigstens den Duft des Trabis noch. Ne?
Den Duft des Zweitakt, das hatte ich gestern. Ich war gestern zum Nachtreffen nach 30 Jahren von meiner Berufsschulklasse. Ich habe mal Elektromechaniker gelernt und bin da tatsächlich mit unserem Museumsbarkas hingefahren. Wir haben so einen museumseigenen Barkas, mit dem wir bei Oldtimer-Rallys manchmal teilnehmen. Und mit dem war ich dort gewesen und der hat natürlich auch den Zweitaktduft.
Und das Museum, von dem Sie, Sören Marotz, reden, das ist das DDR-Museum in Berlin. Wir werden das eine oder andere darüber noch berichten. Dort sind Sie Ausstellungsleiter und Kurator in eben diesem DDR-Museum. Und Sie haben ja gerade gesagt, was Sie gelernt haben, aber Sie sind genauso studierter Historiker, Neuzeithistoriker, neuere und neueste Geschichte haben Sie studiert und auch Technikgeschichte. Und so liegt es nahe, dass wir mit Ihnen gut reden können über den Trabant, denn bei Ihnen im Museum gibt es zurzeit eine Ausstellung. Wie heißt die? Was macht die? Was zeigt die?
Ja, wir haben seit 11. Juli eine Sonderausstellung, die den Titel trägt Mein Trabi, 26 Zweitaktgeschichten. Da ist der Zweitaktduft wieder da. Und wir wollen nicht die Technikgeschichte des Wagens zeigen, also wie er sich weiterentwickelt hat, denn er hat sich ja nicht wirklich technisch weiterentwickelt, obwohl das bei einem Technikhistoriker zwar naheliegen würde, aber wir fanden es viel spannender, 26 Geschichten zu erzählen, die uns Leute zugetragen haben, die uns Leute berichtet haben, die, wie das Leben sich mit diesem Wagen verwoben hat. Und das passte ganz gut auch zu unserer Sonderausstellungsfläche. Wir haben dort 26 Wandvitrinen und die Zahl 26 zieht sich ein Stück weit auch durch die Trabi-Geschichte. Denn der Trabi hat 26 PS, zumindest in den späteren Baujahren. 26
wow.
PS ist 26 Jahre bis 1990 gebaut worden. Ich meine jetzt das Modell 601, für alle, die sich gut mit den Modellen auskennen. Und er hat einen 26-Liter-Tank. Naja, und so oft 26 und 26 Vitrinen, die wir haben, dann lag es ja nahe, die Geschichte in diesen 26 Vitrinen zu erzählen.
Jetzt sind wir schon ins Plaudern darüber geraten und wir werden über die eine oder andere Vitrine eben gleich reden und Sie werden uns erzählen, was da zu sehen ist und wie diese persönlichen Geschichten, die mit den Trabi zusammenhängen, dort eben auch dann vermittelt werden. Was wir gerade am Anfang gehört haben, das muss ich noch auflösen, es war ein gewisser Klaus, also weit vor der Wende. Ich habe den mal getroffen in Bonn, weil an der Ampel eben dieser Klaus stand mit einem Trabi, mit Westnummer. Damals war es ja noch so und ich habe ihn angesprochen und daraus hat sich dann so ein Feature entwickelt, was wir im Deutschlandfunk gesendet haben damals und daraus stammt dieser O-Ton und dieser Mensch, dieser West Deutsche war so begeistert über seinen ostdeutschen Trabi, dass er mir einiges eben erklärt und erzählt hat. Gerade haben Sie das gehört und werden den auch gleich nochmal hören. Sören Marotz, ich nehme mal an, da Sie sich mit Trabi und DDR-Geschichte eben beschäftigen, Sie können dieses Lied, was wir jetzt gleich bringen, nicht mehr hören. Es muss aber sein, denn es führt uns in medias res zu unserem Gespräch. Der himmelblaue Trabant von Sonja Schmidt gesungen.
Es war auf der Straße vom X-Dorf nach Y-Hagen. Da kam ich vom Bahnhof, schon fing ein Gewitterguss an. Ich hatte die Tropfen im Mantel, im Schuh und im Kragen. Ich winkte den Autos und eines, ein kleines, hielt an. Ein
So kam ich viel schneller und besser nach Haus, als ich dachte. Mein freundlicher Fahrer, der hielt ja direkt vor der Tür. Und als ich dann ausstieg und sah, wie verlegen er lachte, da gab's noch ein Küsschen, ich glaube, ihr wisst schon wofür. Ein himmelblauer Trabant rollte durchs Land, mitten im Regen. Der große Himmel war grau, trübe und grau, ich aber froh.
Also das Erste, was man bei dem Wagen machen muss und was man ja um Gottes Willen nicht vergessen darf, ist den Benzinhahn aufzumachen. Aha. Denn es ist so, der Tank ist über dem Motor und es gibt keine Kraftstoffförderpumpe. Und das Fahrzeug ist, ja, soll ich sagen, primitiv, aber was ja ein Vorteil ist, es kann ja nicht so viel dran kaputt gehen. Benzinhahn auf, Choke ziehen. Nun ist bei meinem Wagen leider das Zündanlassschloss defekt. Und das gibt es hier in der Bundesrepublik nicht. Ich habe also einen Knopf. Choke kann sofort reingedrückt werden.
Und da läuft er. Und das hat der Klaus eben erzählt, ganz stolz, wie sein Trabi damit sich durch die Bonner Innenstadt bewegte seinerzeit. Ich sag's nochmal, weit vor 89 muss es gewesen sein. Sören Marotz, mit dem ich in Berlin verbunden bin, Sie haben es gerade erzählt, im DDR-Museum die Ausstellung über die Trabant-Geschichte und die Trabant-Geschichten. Sind Sie eigentlich mal selber einen gefahren?
Ja, mein erstes Auto, was ich mir damals mit meiner Mutter geteilt hatte, war ein Trabant, übrigens auch so ein himmelblauer zumindest, bis aufs Dach, denn das Dach war weiß gewesen, wenn ich mich recht entsinne, und die Farbe eben himmelblau, und der gehörte meiner Mutter, sie hatte den vom Nachbarn abgekauft, nach 1990, also der 1. Juli 1990, Währungswirtschafts- und Sozialunion, da wurde ja alles, was Ost war, billig plötzlich, so auch der Trabi, war fast neu gewesen, der Wagen. Und wir hatten den, heute würde man sagen, Deal gemacht. Ich kümmere mich darum, dass der Wagen fährt, also fahrfähig bleibt, repariert wird, gewartet wird, und sie zahlt Steuer und Versicherung und jeder zahlt seinen Sprit selbst. Und so haben wir uns den Wagen geteilt. Ich glaube, die erste Zeit hat sie mir dann auch noch das Fahren mit dem Wagen beigebracht. Ich glaube, nicht so ganz legal, auf so kleinen Nebenstraßen in Pankow, wo ich herkomme. Und dann haben wir den einige Jahre bis Mitte der 90er Jahre als familiären Zweitwagen gehabt.
Das war ja auch gar nicht so leicht, mit dem zu fahren. Man muss ja einige Sachen beachten, nicht nur diese Geschichte mit dem Benzinhahn. Da käme ja heute kein Mensch mehr drauf, dass ich erst irgendwie wie beim Motorrad einen Benzinhahn aufdrehen muss.
Naja, ich meine, Flüssigkeiten fließen nach unten, und beim Trabi galt ja auch die Regel, was nicht da ist, kann nicht kaputt gehen. Wenn keine Benzinpumpe da ist, dann geht sie nicht kaputt. Und viele werden sich vielleicht auch bei älteren westdeutschen Autos erinnern, dass Benzinpumpen bei älteren Autos eben gerne mal kaputt gehen. Das konnte beim Trabi nicht passieren. Und ansonsten, wir hatten als Familie schon in den 70er Jahren ein Trabi bis Anfang der 80er, da hatten wir einen Lada gehabt, und von daher war ich auch ein Stück weit mit dem Wagen schon vertraut, mit der Knüppelschaltung und den sonstigen Besonderheiten.
Und der tuckerte und tackerte heutzutage nach also Umweltgesichtspunkten ist das ja alles etwas fragwürdig, aber wir wollen da heute nicht kritisch drüber reden, sondern vielleicht auch mal nachhören. Behaupten ja nicht wenige, dass die heimliche Hauptstadt der Automobilnation Deutschland ja eben im tiefen Süden von Sachsen liegt. Denn dort wurde er gebaut, der Trabi.
Ja, in Zwickau. Und Zwickau war ja schon vor dem Zweiten Weltkrieg Automobil, ich würde nicht sagen Hauptstadt, aber noch eine wichtige Automobilstadt, weil dort die Auto-Union gesessen hat. Und einige werden sich vielleicht an die legendären Rennen der 30er Jahre erinnern, wo da Boliden gebaut wurden mit über 500 PS und abenteuerlichen Bremsen und Fahrwerken über die Rennstrecken geschossen sind. Und nach dem Zweiten Weltkrieg die Automobilproduktion wieder aufgenommen wurde, obwohl der Trabi interessanterweise eine wirklich echte Neukonstruktion ist, als er dann 1957 vorgestellt wurde, als P50 damals noch, der Vorgänger vom 601er, das war dann tatsächlich was Neues gewesen, während andere Wagen, der Wartburg zum Beispiel, auf Vorkriegswagen basierten.
Sören Marotz, wenn wir nun ein bisschen in die Vitrinen auch Ihres Museums dort schauen. Also wie haben wir uns das vorzustellen? Es ist eine große Halle, man kommt rein und dann sehe ich was oder lese ich was oder wie funktioniert die Ausstellung?
Na, so groß ist unser Entree gar nicht, weil wir nicht so viel Platz zur Verfügung haben. Wir sind am Ufer der Spree, direkt gegenüber vom Dom, vom Berliner Dom gelegen, an der Museumsinsel. Und sind da eingebaut von der Kalibnichstraße, vom Hotel Tiefgarage und der Spree. Also Platz haben wir leider sehr wenig. Das heißt, sie kommen rein, die Sonderausstellung ist auch kostenlos und finden dann 26 Wandvitrinen vor, also die in einer Wand eingelassen sind, in denen wir eben die 26 Vitrinen erzählen. Haben natürlich eine große Einleitungstafel, wo allgemein zur Trabi-Geschichte was erzählt wird. Und da stellen wir auch ein paar der technischen Daten und Weiterentwicklungen vor. Aber in den Vitrinen selbst sind es 26 individuelle Geschichten, die sich anhand von Exponaten, Fotos und Texten erzählen.
Sie müssen noch mal kurz berichten, wie das gekommen ist, dass Sie an all diese Geschichten und Geschichtchen auch gekommen sind. Das war auch der Grund, warum wir hier im Sonntagsspaziergang auf Ihre Ausstellung aufmerksam geworden sind. Sie haben nämlich einen Aufruf lanciert an die Bevölkerung, Ihre Trabi-Geschichten Ihnen zu melden. War es so?
Ja, wir hatten im März, wenn ich mich richtig erinnere, einen Aufruf gestartet, per Pressemitteilung, und das haben auch viele Zeitungen abgedruckt. Und daraufhin haben wir sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen von Leuten, die uns eben ihre Geschichte erzählen wollten. Viele hatten natürlich keine Exponate mehr, also als Museumsmensch sagt man Exponate oder Objekt auch, was in den Vitrinen steht. Und da hat unsere Sammlung ausgeholfen. Wir haben dann manches ergänzt und uns auch einiges aus Zwickau geliehen. Dort gibt es natürlich auch ein Museum, das August-Horch-Museum, und Vereine, die sich mit der Trabi-Geschichte beschäftigen, sodass wir die Exponate zu den Geschichten zusammengesammelt haben und die Geschichten selbst natürlich auch nochmal neu erzählt haben beziehungsweise neu aufgeschrieben haben, weil ja jeder eine andere Erzählung hat, jedem ist was anderes wichtig. Und wir haben uns natürlich auch Fotos und Bilder von damals geben lassen, sodass das 26 in sich runde, abgeschlossene Geschichten sind und wir dann nur auswählen mussten. Von Reisegeschichten hatten wir sehr, sehr viele. Manche waren auch sehr knapp. Wir haben interessanterweise keinen einzigen Menschen gefunden, obwohl das unser Ziel gewesen ist, der noch einen Trabi als Erstwagen besitzt. Also sprich, keinen weiteren Wagen hat, sondern einfach den Trabi für seine Verrichtungen täglich oder auch am Wochenende nur nutzt. Ich hatte das in Dresden vor 10 Jahren noch beobachtet, dass so ältere Leute teilweise ihren Trabi hegen und pflegen, den sie aus DDR-Zeiten schon hatten. Aber die Geschichte ist leider nicht zu uns getragen worden.
Manch einer, denke ich mir, kann ich mir jedenfalls vorstellen, bedauert das heutzutage, dass er das, dieses Unikum, was es ja dann doch ist heute, aus heutiger Sicht, dass es nicht behalten hat. In Berlin-Pankow, da steht ein Trabi, aber der ist aus Stein.
Ja, in Berlin-Pankow, ganz im Norden der Hauptstadt, da wo ich auch wohne und herkomme, gibt es einen Steinmetz, Carlo Vloch, der vor vielen Jahren sich das Projekt selbst gestellt hat, einen Trabi aus Sandstein zu meißeln. Hat sich also in den Kottauer Steinbrüchen in der Sächsischen Schweiz einen Sandsteinblock besorgt. Ich glaube, der hat im Ursprung 13 Tonnen gewogen, den mit einem Tieflader hinfahren lassen, und hat dann in vielen Jahren emsiger Arbeit, auch mit Hilfe seiner Auszubildenden, aus diesem 13-Tonnen-Block einen 9-Tonnen-Block gemeißelt, den jetzt der Trabi darstellt. Und der steht jetzt auf seinem Werkstattgelände, neigt sich zur Straße oder steht zur Straße hin und schaut den anderen Autos nach, die da auf der B96, ist es jetzt, früher was die F96, vorbeifahren.
Ja, dieses Material, woraus er das geschnitzt hat, ist ein sehr starkes. Sie müssen uns jetzt erklären, warum nennt man dieses Trabant-Auto die Pappe?
Ja, der, über den wir eben gesprochen haben, der ist aus Sandstein, der steht natürlich auch nicht in den Vitrinen, sondern wir haben das Werkzeug und die Reste dort rein, also die Steinreste reingestellt. Der Trabi selbst ist eigentlich auch gar nicht aus Pappe, sondern aus einem Material, was sich Duroplast nennt. Und Sie müssen sich das so vorstellen, nach dem Zweiten Weltkrieg waren sogenannte Tiefziehbleche, die man in der Automobilfertigung, in der Karosseriefertigung braucht, knapp gewesen in Deutschland, beziehungsweise mussten importiert werden, auch aus der Bundesrepublik. Und diese Gelder wollte man natürlich sparen und hat dafür als Ersatzstoff eben dieses Duroplast eingeführt, so wie es hieß, was nichts anderes ist als mehrere übereinander gelegte Baumwollmatten, die mit Phenolharz Granulat bestreut wurden und dann in einer Presse bei 240 Grad, ich würde sagen, ausgebacken wurden. Da streiten sich die Experten, ob man da pressen sagt, backen oder was auch immer.
Aber sehr genial, das war so nicht rostanfällig. Das Teil.
Nein, es war nicht rostanfällig, aber es führt zu dem weit verbreiteten Irrglauben, dass der Trabi gar nicht rosten kann oder gar nicht aus Blech besteht. Das ist natürlich Unsinn, denn dass diese Beplankungen, die es ja genau genommen sind, sind nicht so stabil, dass sie den Trabi selbst in seiner Karosseriestruktur tragen würden. Also darunter gibt es ein ordentliches Blechgerippe, was natürlich auch, wenn dort Salzwasser drunter kam, und in der DDR wurde natürlich gerne gesalzen auf den Straßen gegen das Eis, das griff natürlich auch die Struktur an. Und ich kann mich an Bekannte erinnern, die im vorderen Dachholm so ein großes Loch hatten, dass sie eine Zeitung reingesteckt haben, damit es nicht durchzieht nach innen.
Wenn wir über die Zeit dann nach 89, 90 dann reden, dann war es ja so, dass seit dem Frühjahr 90 am Straßenrand man schon durchaus den einen oder anderen Trabi hat stehen sehen. Hat man damals in der Zeit das gute, schöne Auto einfach so weggeworfen, an den Straßenrand gestellt?
Ja, das war tatsächlich landläufig zu beobachten, natürlich sehr stark in den großen Städten, und wir haben auch eine Vitrine bestückt mit den Fotos von Gilda Bereska, die eben genau diese Trabis am Straßenrand fotografiert hat. Die Gründe, ihn dort abzustellen, ab dem Frühjahr 1990 waren relativ banal. So sehr die Leute ihn zu DDR-Zeiten geliebt haben, den Trabi, und ihm Kosenamen gegeben haben, so schnell verflog diese Liebe auch, sobald da das Westauto am Horizont aufleuchtete. Und im März 1990 waren das noch nicht die Neuwagen gewesen, denn es gab ja noch keine D-Mark in ausreichender Menge. Das gab es ja erst ab Juli. Sondern man kaufte dann teilweise auf wilden Märkten in den Innenstädten, eigentlich würde man heute sagen Rostlauben, westliche Rostlauben, und ließ dann dafür den teilweise besser erhaltenen Trabi stehen.
Ja, den letzten Schrott hat man
genau
losgeschlagen.
Ja, ja, genau. Und der kleinste Defekt hatte dann dazu geführt, dass der Trabi dann einfach am Straßenrand blieb, oder der kleinste Unfall, den man früher sofort repariert hätte. Mhm. Und die blieben dann einfach stehen und teilweise jahrelang und wurden dann als Kinderspielplatz benutzt, wurden ausgeschlachtet noch, und irgendwann wurden die Wracks dann von der Stadtreinigung beseitigt. Gab dann noch diese Aufkleber, um die Wagen zu entfernen, was dann keiner mehr gemacht hat. Und bis Anfang der 90er Jahre war das Stadtbild durchaus von solchen Autowracks geprägt. Nicht nur Trabis, auch andere Ostmobile.
Da gibt es ein Lied auch von Barbara Thalheim und ihrer Band. Das bereiten wir gerade vor, die das dann auch besingt. Das hören wir dann später. Die Verlässlichkeit dieses Autos war aber auf jeden Fall, gegeben. Und man kann dieses handgreiflich sozusagen erfahren, wenn man auf die Weltzeituhr auf dem Berliner Alexanderplatz blickt. Erzählen Sie uns davon.
Ja, wir haben natürlich viele Geschichten in der Ausstellung, die naheliegend sind. Man reist, man bestellt den Trabi oder man pflegt ihn auch. Aber was exotisch ist, was ich vorher auch nicht wusste, dass zum Beispiel in der Weltzeituhr Teile eines Trabantgetriebes verwendet wurden. Der Gestalter der Weltzeituhr, Erich John, den wir neulich auch bei uns in einer Veranstaltung als Vortragenden hatten, er hat auf sein Lebenswerk zurückgeblickt, in Ermangelung eines konstruierten oder eines eigens konstruierten Getriebes für die Weltzeituhr auf Teile eines Trabantgetriebes zurückgegriffen, um eben diese Weltzeituhr in Gang zu setzen. Und diese Zahnräder aus dem Trabantgetriebe, die zeigen wir in der Ausstellung auch in Zusammenhang mit dem Buch, was Heike Schüler als Journalistin vom RBB geschrieben hat und seine Geschichte von Erich John, die Geschichte aufgeschrieben hat. Und das waren natürlich nicht die Originalzahnräder, und keiner weiß auch so wirklich, das haben wir nie richtig klären können, ob die sich da drin noch drehen, weil das Gehäuse ist natürlich zugeschraubt geblieben. Ich habe noch mal Einblick nehmen können. Das ist ein großes Gehäuse, was nicht aus dem Trabi stammt, sondern nur die Zahnräder selbst sollen die vom Trabi gewesen sein.
Das hat was mit dieser Mechanik zu tun.
Und es ist eine schöne Geschichte der Improvisation.
Barbara Thalheim, die singt jetzt genau darüber, wo wir gerade gesprochen haben, dass nämlich so der eine oder andere Trabi wie verloren abgestellt am Straßenrand dann langsam von Grünzeug überwuchert wird.
Sabi stand in einer Schlucht des wilden Häusermeeres. Er war in manches Land gefahren, da hatte er noch Räder. Um ihn herum lag Dreck und Glas vom Stein derer zersplittert, die ihn einst brauchten, allemal als er vor Kraft gezittert. Ein Trabi lag in einer Schlucht, von Schlechtern ausgeschlachtet. Er hat die ganze Stadt gekannt, da war er noch geachtet.
Born to get dead, born to run, born to be slave, not for fun.
Trabi lag in einer Schlucht mit aufgeschlitzten Venen. Da zogen Kinder in ihn ein, da kamen ihm die Tränen.
Born to get mad.
Ja, manch einem kommen die Tränen, wenn er an dieses Gefährt denkt, obwohl das natürlich damals, man muss es ja aus der Zeit heraus begreifen, auch eine Notlösung war, denn die Menschen dort hätten sich natürlich auch in der DDR Komfortableres vielleicht gewünscht. Aber wie war es, wie weit ist man denn mit dem Trabi gekommen? Nach Westen war zu, da ging gar nichts. Nach Osten, was war denn so der Radius eines Trabis? Wohin sind die Menschen gefahren in Urlaub?
Ja, die meisten sind damit, wenn sie jetzt über die Grenzen der DDR hinausschauen, also sowas wie das klassische Urlaubsziel Ostsee, außer Acht lassen, in die Tschechoslowakei gefahren. Berühmt, fast auch berüchtigt könnte man sagen, waren auch die Fahrten nach Bulgarien, weil man durch Rumänien musste, was als gefährliches Land damals gang galt. Und viele hatten gerne auch noch ihren Queck Junior Wohnanhänger drangehängt. Das war das Größte, was man an den Trabi, Schwerste, was man an den Trabi anhängen konnte. Und
Queck Junior.
Queck Junior hieß der genau. Und die Gebirge im Karpatengürtel waren dann wahrscheinlich nur, bin das selber nie mitgefahren, im ersten oder zweiten Gang zu bewältigen. Also man war dann besonders gefährdet gewissermaßen und war natürlich heilfroh, wenn man dann am Urlaubsziel im Schwarzen Meer in Varna oder Burgas angekommen war. Und dann den Urlaub dort genießen konnte, der ein Stück weit dem westlichen warmen Meeresurlaub am Mittelmeer nahe kommen sollte. Und wir haben in der Ausstellung auch solche Geschichten gezeigt. Da zeigen sie ja aktuell immer noch bis Mitte November.
Mhm. Ist verlängert worden, ne?
Ja, ja, auch weil wir heute miteinander reden können und weil viele andere Anfragen waren, haben wir uns dann entschlossen, die Ausstellung bis Mitte November zu verlängern und bei uns zu zeigen. Aber wir haben eine Geschichte dabei von jemandem, der bis in den Kaukasus mit dem Trabi gefahren ist, eine Woche gebraucht hat und über diese Geschichte tatsächlich auch geschrieben hat im Kali-Echo. Das war die Werkszeitung vom Kali-Bergbau gewesen. Aber das ist natürlich schon eher eine Region, die man selten erreicht hat, beziehungsweise auf die man sich selten aufgemacht hat. Denn in die Sowjetunion ist man relativ schwierig gekommen, nur auf Einladung oder später dann auch auf Reisen, die auf geführten oder auf nur auf wenigen erlaubten Straßen durchgeführt werden konnten. Und war dann noch ein eher exotisches Reiseziel gewesen.
Da musste man mal schön gucken, dass der Tank immer voll war. Wir hören noch mal den Klaus mit seinem West-Trabi. Der erklärt uns mal ganz kurz, denn es gab ja keine Benzinuhr in dem Sinne, woher man eigentlich wusste, wie viel Sprit noch im Tank war.
Jetzt zeige ich Ihnen mal die verblüffende Kraftstoffmessung dieses Fahrzeuges, die aber auf das Liter genau ist. Es sind noch 17,5 Liter drin. Das kann man sehr leicht mit einem Peilstab feststellen, der zum Zubehör jedes Trabant gehört. Der Benzintank ist unter der Motorhaube, über dem Motor, sodass man auf eine Kraftstoffpumpe verzichten kann. Voilà, ein Fortschritt. Die Kraftstoffpumpe kann nicht kaputt gehen.
Früh um drei, da wird gepackt nach Plan und ganz genau. Der Trabi fährt im Zweiertakt, um fünf steht er im Stau.
Vor Stralsund steht die DDR, um grünes Licht zu kriegen. Alle sind jetzt Teilnehmer der Invasion auf Rügen. Sommersonne, Sonnenbrand, Bäckerburg im Kieselsand. Ja, die Ostsee macht was her, was sollen wir denn am Schwarzen Meer?
Willow.
Aus dem Auto an den Strand, überall sind Massen. Strandbruch mit der Sperrholzwand, der Nachbar soll erblassen. 1000 Liter Sonnenöl zwischen Sand und Schiefer. Fasst man mal ein Mädel an, rutscht die Hand gleich tiefer. Sommersonne, Sonnenbrand, Kleckerbeug im Gieselsand. Ja, die Ostsee macht was her, was sollen wir denn am Schwarzen Meer? Sommersonne, Sonnenbrand, Kleckerbeug im Gieselsand. Ja, die Ostsee macht was her, was sollen wir denn am Schwarzen Meer?
Ja, Sommer, Sonne, Sommerstrand, dahin wollten die natürlich auch, die Deutschen aus der DDR, vorzugsweise mit ihrem Trabi. Nochmal kurz zum Benzinhahn da zurück, was wir gerade gehört hatten. Sören Marotz, ich muss nochmal ihren Namen erwähnen, Kurator, Ausstellungsleiter im DDR-Museum in Berlin, Sonderausstellung, ihre persönliche Geschichte zum Trabant 601, mein Trabi, 26 Zweitaktgeschichten haben sie dort gesammelt. Eine davon ist der vergessene Benzinhahn.
Ja, beziehungsweise der Benzinhahn, der vergessen wurde, aufzudrehen. Mhm. Wir haben ja gerade eben die Geschichte mit dem Peilstab, ist eigentlich eher so ein Messstab, gehört. Es gab tatsächlich auch einige wenige Trabis, die eine Kraftstofftankanzeige hatten, also eine Tankuhr, wie man das heute sagen würde. Das war aber höchst selten. Ich habe das selbst auch nie gesehen. Und man musste den Benzinhahn aufdrehen und der befand sich unter dem Armaturenbrett. Also man musste sozusagen richtig tief runtergreifen, um ihn dann aufzudrehen. Und wenn man das vergessen hatte, dann ging natürlich nichts, beziehungsweise er sprang nur kurz an, der Vergaser lief leer und dann war es das gewesen. Und da haben wir eine solche Geschichte dabei. Jetzt müsste ich fast sagen, dummerweise von einer Frau, ist kein Mann gewesen, es würde jetzt heute besser passen,
reiner
wahrscheinlich.
Reiner Zufall,
genau. Die das vergessen hatte und sich anschieben ließ von drei starken Kerlen, die sie um den ganzen Block geschoben haben. Und der sprang immer noch nicht an, bis sie dann merkt, oh Gott, das war der Benzinhahn, und hat dann unauffällig mit dem Fuß, denn mit dem Fuß kann man ganz einfach unter das Armaturenbrett den Hebel umgelegt, und 1x3, ehe man sich's versah, lief der Wagen wieder. Spätere Trabant aus den 80er Jahren hatten dann eine sogenannte Benzinhahnverlängerung, die ging dann bis zum Armaturenbrett selbst hoch, und da konnte man dann den Tank umstellen, und wenn es dann an die letzten Liter ging, dann gab es auch noch eine Stellung Reserve, damit man dann auch wirklich den Weg bis zur nächsten Tankstelle geschafft hat.
Eine Geschichte, die Sie dort dokumentiert haben im Museum, die hat mir besonders gefallen, ein gewisser Hans-Jürgen Treder, der hat seinen Weihnachtsurlaub von der Fahne, also vom Militär, im Jahr 79 benutzt, um sich zu Hause, und das ist in Eberswalde sein Zuhause, für einen Trabi anzumelden. Da musste man früh los mit der Anmeldung, um zu Lebzeiten noch ein Exemplar zu bekommen.
Ja, die Anmeldezeiten hatten sich stetig verlängert. Als der Trabi rauskam, waren es noch anderthalb Jahre. 1960 waren es dann schon 6 Jahre geworden. Und als dann die DDR sich dem Ende neigte, ging die Wartezeit bis zu 16 Jahren. Wobei man dazu sagen muss, dass man auf die einfacher ausgestatteten Modelle länger warten musste als auf die Deluxe-Version, weil der Staat da ein Stück weit mehr dran verdient hat. Denn der hat bis zu 12.000 Mark der DDR gekostet. Und Hans-Jürgen Treder hatte sich 1979 oder 80 angemeldet. 79, glaube ich, war das gewesen. Und hatte dann schön seine Anmeldung in die Schublade gelegt und wartete, bis dann der Wagen zuteilungsreif war und mal den Anruf vom IFA, von der IFA-Stelle bekam, vom Fahrzeugauslieferung. Und der Anruf kam aber nicht. Was da stattdessen kam, war die Wende, beziehungsweise das Ende der DDR. Das heißt, die Geschichte war letztlich schneller gewesen und sein Wagen kam gar nicht mehr zur Auslieferung. Er hat sich dann natürlich einen Westwagen gekauft, aber hat eben diese Anmeldung noch, die wir in der Ausstellung zeigen. Und als ich mit ihm in der Vorbereitung der Ausstellung telefoniert habe, war es ganz lustig, denn er hat mir dann erzählt, dass er sich inzwischen wieder einen Trabi gekauft hat. Er wohnt auch immer noch in Eberswalde. Einen 1.1er Tramp, also das ist die Cabrio-Version, könnte man sagen, des Trabi. und mit dem ab und an durch die brandenburgische Landschaft tuckert, sodass er auch ohne Anmeldung spät noch zu einem Trabi gekommen ist.
Kann er zum Kloster Korin zum Beispiel fahren.
Zum Beispiel,
ja. Das können wir jetzt alles nicht Revue passieren lassen. Damals war auch das Problem, ohne Öl läuft ja gar nichts. Das Auto fährt ja als Zweitakter mit einem Öl-Benzin gemischt. Da hat es auch im Ausland ab und zu mal Schwierigkeiten gegeben. Haben wir jetzt gerade nicht die Zeit dazu, obwohl, deswegen müssen Sie hin, meine Damen und Herren, ins Museum. Da können Sie das alles sich zu Gemüte führen. Und weil Sie gerade von der glücklosen Dame da geredet haben, die den Benzinhahn dann heimlich mit dem Fuß da aufgestoßen hat. Was ist eigentlich dran an dieser Legende? Oder ist es nur eine Legende? Und die soll ja sich im Trabi abgespielt haben, dass der Keilriemen durch die Damenstrumpfhose ersetzt wurde.
Ja, das ist wahrscheinlich einer der größten Mythen des Trabant, die ich auch gar nicht endgültig auflösen möchte. Dann macht der Mythos ja keinen Spaß mehr. Es dreht sich darum, dass jeder in der DDR erzählt hatte, wenn dann mal der Keilriemen gerissen ist beim Trabi, was durchaus vorkommen konnte, und man keinen Ersatzriemen parat hatte, dann half auch eine Damenstrumpfhose aus. Offensichtlich musste dann immer eine Dame anwesend sein, denn ich kann mir nicht vorstellen, bei der Strumpfhosenknappheit, dass man dann einfach so mal eine im Kofferraum liegen hatte als Reserve. Jedenfalls soll es funktioniert haben. Und ich habe es tatsächlich in einem Video gesehen, dass man statt des Keilriemens eine Damenstrumpfhose um die Kurbelwellenscheibe, den Lüfter und die Lichtmaschine, das sind die drei Punkte, um die man die Damenstrumpfhose rumwickeln muss und dann es zumindest bis zur nächsten Werkstatt gehalten hat. Ich habe es gesehen im Video, ja, es hat gedreht, es ist auch nicht gerissen. Ich frage mich nur, wenn man dann einen Verbraucher anschaltet, als gelernter Elektromechaniker weiß ich, wenn man einen Verbraucher anschaltet, also die Last an der Lichtmaschine steigt und der Widerstand damit steigt, ob das dann immer noch funktioniert, das muss ein Restmythos bleiben, den wir auch hier nicht entschlüsseln
wir
können.
Wir zerstören ihn nicht.
Wir zerstören ihn nicht. Zukünftige Generationen sollen doch auch noch dran.
Aber wenn man die Wartungs- und die Reparaturanfälligkeit so mal nimmt, dann kann man lernen, von einem gewissen Ehrenfried Keil, der hat seinen Trabi, den er Cornelius nannte, 76 übernommen, selber abgeholt im IFA-Vertrieb in Halle an der Saale. Und dieser Mensch hat exakt und genau Buch geführt, was er alles mit seinem Trabi gemacht hat, wartungsmäßig und so weiter.
Ja, er hat eine lange Liste geführt, was er ausgetauscht hat, bei welchem Kilometerstand er was gewechselt hat, was er dafür bezahlt hat. Und sozusagen akribisch Protokoll, Buch geführt, was aus dem Trabi, in dem Trabi ausgetauscht werden musste. Also das war gar nicht so untypisch, dass man darüber Buch geführt hat, obwohl es ja eigentlich nicht zwingend notwendig gewesen wäre. Aber es ist für uns natürlich ein historisches Dokument, nicht nur um zu wissen, was wie viel gekostet hat und wo man es bekommen hat, sondern auch ungefähr, was wie oft ausgetauscht werden musste. Auspuffanlagen zum Beispiel mussten relativ oft ausgetauscht werden, weil auch die Qualität relativ niedrig war. Denn man darf nicht vergessen, durch die lange Wartezeit auf den Wagen wurden ja und die relativ geringe Produktion an Neuwagen, auch wenn es insgesamt 3 Millionen waren, aber es hat den Bedarf nicht gedeckt, mussten halt viele Ersatzteile produziert werden, um die Wagen am Laufen zu halten. Und die waren dann teilweise von sehr minderer Qualität, sodass man recht schnell wieder neues Teil einbauen musste.
Naja, der Erfindungsreichtum der Menschen in der DDR machte ja auch nicht Halt. Im landwirtschaftlichen Bereich, da wurde die sogenannte Benzinkuh erfunden. Das war im Prinzip vom Herzen her ein Trabi-Motor, aber den hat man dann vervollkommnet mit einer Hinterachse aus einem Vorkriegs-Opel und einer Vorderachse, wenn ich das richtig bei Ihnen verstanden habe in der Ausstellung, und einem Lenkrad von einem NSU Fiat aus den 50er Jahren. Und dann haben die damit quasi so einen kleinen Traktor hergestellt. Reicht auch nicht die Zeit, alles zu bewundern im DDR-Museum. Hat es eigentlich mal einen Nachfolger gegeben vom Trabi?
Ja, also der 601er, auf den wir uns konzentrieren in der Ausstellung, der hat natürlich Vorgänger und auch einen Nachfolger gehabt. Das war der sogenannte 1.1er Trabi, der dann den VW Polo Motor hatte, der in VW-Lizenz in Zwickau bzw. im Werk Mosel gefertigt wurde. Und das sollte der Nachfolger werden, nachdem viele andere Nachfolger, die schon in den 70ern und 60ern konstruiert wurden, nicht auf die Straße gekommen sind. Aber da war natürlich die Wende schneller gewesen. Und wer wollte denn 1990, 91 folgende Jahre noch einen Trabi kaufen, der so aussah wie aus den beginnenden 60er Jahren? Das hat sich ja optisch kaum was geändert. Zwar einen modernen Motor hatte, aber doch letztlich ein altes Auto war, wenn einem die volle Palette der Westwagen inzwischen zur Verfügung stand und kostete damals auch ursprünglich 20.000, wurde dann preisgesenkt, will ich jetzt alles gar nicht in Kürze der Zeit erzählen. Wir zeigen diese Geschichte auch, und zwar zeigen die Geschichte eines der letzten Trabis aus der sogenannten 444er-Serie, als Mitte der 90er Jahre nochmal welche zugelassen wurden und in der kriminalistischen Geschichte aus der Türkei zurückgeholt wurden.
Ja, und wenn Sie sich, meine Damen und Herren, eben auch für Rallye interessieren, auch da können Sie so quasi begegnen. Wolfgang Kiesling, der hat ja auf den Rallye-Strecken Europas eine Rolle mit der sogenannten Rennpappe gespielt. Und drei Köpenicker, von denen wurde auch erzählt, die wollten 97 mal zeigen, was in dieser Rennpappe steckt. Und dann haben die sich auf den Weg gemacht und über die Türkei, Iran, Indien, China, Nepal bis zum Dach der Welt. 20.000 Kilometer in 57 Tagen. Und da wurden Sie richtig bewundert mit diesem Trabi. Sören Marotz, leider haben wir nicht Zeit für mehr. Wir sagen nochmal, bis wann die Ausstellung noch zu sehen ist in Berlin im Museum der DDR. Nee, Quatsch, im DDR-Museum, so heißt es.
Ja, bis Mitte November wird die Ausstellung zu sehen sein. Und am 27. November werden wir die nächste Ausstellung eröffnen, die sich dann mit dem letzten Jahr der DDR auseinandersetzt, die wir Aufbruch ins Ungewisse genannt haben, also sozusagen dem Abgesang auf die DDR und den Veränderungen auf das neue Deutschland, sage ich mal, hin, die Wiedervereinigung.
Sören Marotz, der Ausstellungsleiter und Kurator vom DDR-Museum. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie uns im Berliner Studio besucht haben. Düsen Sie wieder mit Ihrem Zweitakt-Motorroller nach Hause?
Viertakt, Honda.
Um Gottes Willen, sorry.
Kein Problem.
Ja, stimmt, Sie haben es ja anfangs gesagt, kein Zweitakt-Odeur.
Schöne Grüße nach Köln zurück und danke für die Einladung.
Auf bald.
Und ein Zauber der Musik. Schön ist kleinste Lied, das legt sich aufs Gemüt und macht dich augenblicklich zufrieden, ruhig und glücklich. Der Sachse liebt es satten Sound und tun, wo Geigen rühren. Ob Opernhaus, ob Underground, ich halt, das muss er hören. Und schluchzt der Geigenbogen, da kriegt der Feichte um. Der Sachse schmilzt ihm leicht dahin auf des Gesanges Flieseln. Doch eh die Träne tropft vom Kinn, da weiß er's jetzt zu ziecheln. Der Sachse tut nicht wein, der Sachse stimmt mit ein. Na, sing, mein Sachse, sing!